werde viele Dinge auch aus dem Bauch herausnehmen und Kinder sind ja emotional. Ich werde Ihnen vielleicht auch ein paar Bilder zeigen, die aus dem Bauch herauskommen, weil das gehört bei uns auch dazu. Aber ich hoffe, ich werde Sie für die nächsten 20 Minuten ein bisschen in die Welt der Kinderintensivmedizin einführen können. So. Und mit der Zeit kommt das auch näher. Jetzt habe ich Ihnen das zeigen. Das ist unser Vorträger. Ja. Ich beginne hier. Das ist unsere Welt. Die ist wesentlich in einem kleineren Bereich als bei Ihnen. Als ich den Auftrag oder die Einladung bekommen habe, für die möchte ich mich hier auch ganz herzlich noch bedanken, auch für den schönen Abend und das schöne Ambiente hier. Ich bin wirklich beeindruckt. Meine Kollegen haben gesagt, ja weißt du, wenn du von einem Erwachsenenmediziner eingeladen wirst und dann noch ins benachbarte deutsche Ausland, dann hast du wirklich etwas Substanzielles falsch gemacht. Aber ich weiß nicht, was das sein wird. Aber ich hoffe, Sie werden es mir nach dem Vortrag sagen. Ein weiterer Auftrag, den ich bekommen habe, Dani Schmidlin hat mir gesagt, du kannst über alles reden, nur nicht über Herzchirurgie. Also ein großer Teil unserer Patienten sind diese Patienten. Ich darf nicht allzu viel darüber sprechen, aber ich sage Ihnen eines, wenn Sie dieses Kind sehen, das ist ein termingeborener Knabe mit einem komplexen Herzvizium. Es waren total fehlmündende Lungenvenen mit einer TGA und sonst noch ein paar Dinge dazu, dass nach der Korrekturoperation nicht von der Herz-Lungen-Maschine weggekommen ist, am ECMO geblieben ist. Und wenn Sie das sehen, können Sie sich vorstellen, auch hier ist der Darm nicht optimal. Also da gibt es ganz sicher abdominelle Probleme. Ich werde ein paar Dinge darüber sprechen. Also jedes Organ ist bei uns natürlich betroffen. Also wenn ich über nur die kindlichen Probleme spreche, dann werde ich über verschiedene Probleme sprechen, nämlich über das einfache Problem, das einfach zu erkennende Problem, das undurchgängige Problem, das frustrierende Problem, das ungelöste Problem, nicht existierende Probleme und wirkliche Probleme. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie jetzt wissen, über was ich sprechen werde. Ich bin auch noch nicht so sicher, aber wir werden uns mal durchhandeln. Ich habe das trotzdem versucht, Ihnen einen gewissen Inhalt zusammenstellen. Ich beginne mit ein paar Besonderheiten beim Kind. Ich werde über Missbildungen und Lageanomalien sprechen. Das sind die einfach zu erkennenden Probleme. Ich werde über Motilitätsstörungen sprechen. Ich werde über nekrotisierende Enterokolitis sprechen. Und das sind die frustrierenden Probleme. Sie sagen, dem habe ich gelernt, NOMI oder etwas Ähnliches auf jeden Fall. Dann werde ich über kindliches Multiorganversagen und frühes Erkennen sprechen und dann etwas über Flüssigkeitsverluste. Das sind unsere wirklichen Probleme, vor allem wenn man den Rest der Welt anschaut und nicht nur unsere entwickelte Welt. Früher wurde ich auch manchmal von Chirurgen eingeladen, das bin ich in letzter Zeit nicht mehr, weil ich habe vielleicht so begonnen und habe immer gesagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Auch wenn gewisse Männer, und da habe ich natürlich die Chirurgen gemeint, nicht so ganz erwachsen werden. Also Sie merken, ich arbeite auf einer interdisziplinären Intensivstation, wir haben viel mit Chirurgen zu tun. Bei Ihnen habe ich gedacht, wenn es aus dem Bauch heraus ist, ich nehme einen anderen Start und meine das, dass meine Patienten etwas ganz anderes essen als Ihre. Wenn ich hier beginne, ich beginne jetzt bei den Teenagern, da ist es wahrscheinlich das Ähnliche. Ich glaube auch einzelne von Ihnen werden ab und zu McDonald's gehen, oder? Also das kommt dazu, die haben dasselbe. Aber wenn Sie die zwei anschauen, ich glaube niemand von Ihnen beneidet die um ihre Ernährung, oder? Ich bin nicht so sicher, wie das hier ist, aber das ist für uns ein hauptentscheidender Punkt. Unsere Patienten bis zum Alter von 6 Monaten werden fast ausschließlich gestillt. Das heißt, wenn sie auf die Intensivstation kommen, müssen wir einen ganz wichtigen, natürlichen Teil, der für die Eltern ganz wichtig ist, unterbrechen. Also das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was Sie erleben und ich erlebe. Klar, das Einfachste ist das Wachstum. Meine Patienten, die ich auf der Intensivstation erlebe, der schwerste war 115 Kilo, der war etwa vor 3-4 Monaten und der leichteste da unten, der war 480 Gramm. Also das Spektrum ist enorm und das bedeutet auch für uns ein ganz großes Umdenken. Die Pathologie im Darm ist wahrscheinlich total anders bei einem 110-Kilo-Jährigen wie bei einem 450-Kilo-Renner. Auch die Proportionen sind anders. Wir haben hier etwas die Gleichberechtigung des Kindes und eine Lobby für das Kind zu machen, das aufgezeichnet, wie wenn alle gleich groß werden, dann ist natürlich nicht so. Sie erkennen hier die Proportion des Neugeborenen. Seine Körperoberfläche ist im Vergleich zu seinem Gewicht und zu seinem Volumen viel, viel größer. Dementsprechend verlieren diese Kinder viel mehr Flüssigkeit, sie verlieren aber auch viel, viel mehr Wärme. Und das ist ein ganz wichtiges Problem und das manifestiert sich letztendlich auch im Bauch. Hier hinten spielt das wahrscheinlich nicht mehr so eine Rolle. Dann ein paar andere Normwerte. Ich habe vorher Stefan Jakob gefragt nach seinem Normwert für den Blutdruck. Offenbar können Sie sich in der Erwachsenenmedizin auch noch nicht so ganz an Ihren Target-Blutdruck einigen. Ich habe aber realisiert, die Grenzen, die ich in allen Studien gesehen habe von Ihnen, das würde mich wahrscheinlich in der Nacht nicht einmal zum Aufwachen bringen. Unsere kleinen Kinder haben ja, das ist der systolische Blutdruck bei einem Frühgeborenen oder bei einem Termingeborenen, das ist nur der mediane Blutdruckwert, der ist etwa 70 oder hier 40 mm Hg und das ist dann die eine Standarddeviation darunter. Also wir sind bei den systolischen Blutdruckwerten hier etwa bei 40, die wir überhaupt daran denken, etwas zu tun, da würden Sie wahrscheinlich schon ziemlich tachykard werden, wenn Sie das sehen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel die Herzfrequenz. Also wenn Sie einen Schockindex anschauen, dann ist das für uns überhaupt noch kein Schock, oder? Aber das ist auch unser Problem, das wir haben bei den Kindern. Wir entdecken die Verschlechterung viel, viel später. Also alle das, was Sie anschauen, wenn Sie von der Hämodynamik sprechen, wenn Sie vom Schockindex sprechen, diese Kinder, wenn bei uns der Blutdruck fällt, dann crasht das Kind ganz rasant und dann sind wir viel zu spät. Es gibt bei uns andere Parameter, die wir anschauen müssen, zum Beispiel die periphere Zirkulation, die Rekapillarisationszeit, die periphere Temperatur, der Urinoutput. Wir haben vorher viel davon gesprochen, wahrscheinlich ist die Hämodynamik, die wir so klassisch anschauen, gar nicht das Erste, das schief geht. Und das ist bei uns ganz wichtig, wenn wir ein Kind, das nicht ausscheidet, verpassen und dann erst warten, bis der Blutdruck abfällt, dann haben wir es vielleicht bereits verloren. Wir haben das an einer MM-Konferenz gerade vor etwa 3 Tagen Werner besprochen. Das ist für uns ein ganz schwieriges Problem. Und das ist das Problem, auf das ich dann noch ein bisschen eingehen werde. Nun, was gibt es für einfach erkennende Probleme? Die einfachen zu erkennenden Probleme sind die Missbildung, also Atresien oder Obstruktion des Intestinaltraktes. Meistens merkt das nämlich bei uns schon der Geburtshelfer, er sieht im Ultraschall den Double Bubble und das Kind kommt dann zu uns. Ich habe das als Beispiel einfach hier gewähnt, um Ihnen zu zeigen, die Duodenalatresie ist ganz häufig mit der Trisomie 21 assoziiert. Also wenn Sie einen Chirurgen haben, der bringt Ihnen diesen Duodenum schon wieder zusammen und er kann das operieren und das ist meistens kein Problem. Aber ich kenne leider niemanden, der das dritte Chromosom 21 entfernen kann. Und für die Eltern und das Kind ist das für ein ganzes Leben lang ein Handicap. Also das gehört bei uns ganz wichtig dazu. Wir können uns nicht nur auf das eine Organ oder auf das eine Läsion beschränken, sondern wir müssen weiterschauen. Die tiefen intestinalen Atresien sind vielleicht ein größeres Problem, ganz einfach, wenn man es viel zu spät merkt. Man ernährt das Kind und man merkt es dann einfach erst, wenn der Ileus da ist. Einfach sind die Analatresien, das ist auch wieder etwas, das man operieren kann. Das ist auch der Grund, wieso alle Hebammen den Neugeborenen immer Fieber messen. Das ist nicht nur wegen der Temperatur oder wegen dem möglichen Fieber, sondern sie entdecken damit die Analatresie. Und dann kommt etwas, das etwas einfacher zu erkennen ist, die Gastroschisis, also das ist dann, wenn es aus dem Bauch herauskommt oder wenn unsere Gefühle herauskommen. Sie sind vielleicht etwas schockiert für dieses Bild, für mich ist das das tägliche Leben. Ich habe erst, als ich den Vortrag im Flugzeug vorbereitet habe, gemerkt, dass meine Nachbarin kollabiert ist, dass sie das Bild auf meinem Laptop gesehen hat. Also das ist schon etwas Außergewöhnliches, oder? Für Sie wahrscheinlich, ja, ich zeige es Ihnen jetzt trotzdem, ich hoffe, Sie werden das Ihren Bauch noch intakt haben. Die Schwierigkeit bei dieser Erkrankung ist, dass während der Schwangerschaft die Bauchdecken ja nicht mitwachsen. Wenn Sie das so sehen, denken Sie, das ist ja einfach. Sie nehmen einfach irgendwie, Sie gehen in den Operationssaal und Sie verschließen, also Sie tun die Därme zurück, Sie verschließen die Bauchdecken, das ist erledigt. Meistens ist das eben nicht so einfach. Und das ist einer der wenigen Momente, wo auch wir den abdominellen Druck messen. Also das ist vielleicht das Modell des Compartment-Syndroms in der Pädiatrie. Wenn wir denn dieses Abdomen verschließen, dann wollen wir einen Druck haben, der nicht höher als 16 ist. Oder? Das ist unsere Obergrenze. Was ist die heikle Situation hier und wieso ist das für uns Intensivmediziner wichtig? Ist, wenn diese Därme an der Oberfläche liegen, dann verlieren die Kinder sehr viel Wasser. Und das Neugeborene hat ca. 70 ml pro Kilo Wasser, oder intravaskuläres Volumen, Entschuldigung, und von diesem und es ist etwa 3 Kilo. Sie können sich vorstellen, wie schnell diese Kinder an einen hemodynamischen Schock geraten. Also das ist ein ganz großes Problem der Hypovolemie, die entstehen kann. Also das Bild vorher, das ist Standard. Das ist jetzt etwas Außergewöhnlicheres. Das sehen wir nur so etwa alle 5-6 Jahre. Das ist eine Kloakendystrophie. Ich will Ihnen das nicht allzu weit erklären. Aber einfach, um etwas zu sagen, bei der Missbildung sind häufig komplex. Dieses Kind, das ist der Handkatheter, wir sagen den DK, der wird hier durch den Penis eingeführt, der erscheint hier aus dieser Bauchwanddefekt. Also es gibt eine Kloake und die Blase ist offen. Sie erkennen hier noch ein paar Restanteile der Mucosa der Blase und hier oben erkennen Sie das Kolon, das hier herauskommt. Hier erkennen Sie die Appendix und Sie merken, dass bei diesem Kind die Appendix nicht im linken Unterbauch ist, wie das meistens ist, sondern es ist im rechten Oberbauch. Also das Kind hat auch eine sogenannte Non-Rotation. Also wenn wir eine Missbildung haben bei einem Kind, ist die Missbildung meistens komplex und es hat ganz viele andere Dinge hinten nach, die weiterfinden. Also das ist ein einfach zu erkennendes Problem, aber es ist schwierig zu lösen. Dann haben auch wir, wenn ich zu schnell bin und Sie Fragen haben, Sie dürfen das locker weiter einwerfen. Also das ist kein Problem. Ich bin mir gewohnt, dass meine Kinder auch hin und rein reden. Sie dürfen das schon. Wir haben auch Probleme mit der Peristaltik. Das geht auch nicht durch. Auch hier haben wir ein Missbildungsmodell. Das ist die sogenannte neuronale intestinale Dysplasie. Die einfache Form ist der Morbus Hirschsprung. Das kennen Sie vielleicht noch einmal aus dem Medizinstudium. Wahrscheinlich sind das nicht so häufig. Das sind kurzstreckige Anteile, vor allem des distalen Kolons, das aganglionär ist. Und da geht einfach nichts durch. Es kommt zu einer Obstruktion. Die sind meistens nicht so schwierig. Ein größeres Problem für uns sind dann die aganglionären Kolon. Und es kommt bei uns immer wieder vor, dass wir Patienten haben, die haben letztendlich noch etwa 20 cm Darm, die irgendwie noch einigermaßen eine neuronale intakte Struktur haben. Die anderen Ileus, das kennen Sie wie bei Ihnen, auch bei uns spielt das Opiat-Ileus eine ganz große Rolle. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe Ihnen das erste Kind gezeigt, es gibt kaum eine unserer Pflegenden oder Schwestern, die sagen, das tut diesem Kind nicht weh. Wir wissen aber nicht ganz genau, ob dem Kind wirklich weh tut. Und ganz viele unserer Opiate, die wir übrigens als Dauertropf applizieren, die sind mehr für die Pflegenden und für das Personal rundherum appliziert und nicht unbedingt für das Kind. Und das, was wir uns einkaufen, ist der paralytische Ileus. Dann haben wir auch mechanische, postoperative Probleme und den Meconium-Ileus, auf den ich gerne auch noch eingehen werde. Der Morbus Hirschsprung, habe ich schon gesagt, das ist eigentlich ein nicht so großes Problem. Viel ein größeres Problem ist dann meistens der Meconium ileus. Meconium ist eigentlich der Darminhalt, der während der Schwangerschaft entsteht. Sie wissen alle, das ist steril. Kinder normalerweise stuhlen nicht intrauterin, außer sie sind kurz vor der Geburt gestresst und dann kommt es zu einer Meconium-Aspiration. Aber dieses Meconium kann auch verzögert abgesetzt werden. Und wenn man dann diesem Kind eine Kolonkontrastuntersuchung macht, sehen Sie diese typischen Pellets oder diese Doppelkontrast hier, das sind ganz dicke, zähe, schleimige, zähe Stühle aus Meconium. Das klassische Übersichtsbild sieht so aus. Eigentlich ist das einfach zu beheben. Sie müssen das Kind einfach ausspülen, den Darm ausspülen, Sie müssen es gut abführen. Und das ist erledigt. Das denken wir. Aber viel wichtiger für uns ist zu wissen, dass der Meconium ileus ist fast immer assoziiert mit der zystischen Fibrose, also die Mukoviszidose. Und das ist für die Familie wie mit der Trisomie 21. Für die Episode dieser Meconium ileus ist schnell erledigt. Aber hinten dran ist die Erkrankung. Und unser ärztliches Dilemma auf der pädiatrischen Intensivstation ist vielmehr, wie betreuen wir diese Eltern, wie erklären wir diesen Eltern dann die Diagnose dieser zystischen Fibrose. Sie wissen das, heute ist die Lebenserwartung dieser Patienten etwa 30, vielleicht 35, wenn es gut geht. Wenn die Eltern aber nicht compliant sind und wir haben viele ausländische Patienten, zum Teil wieder zurückgehen, dann werden diese Kinder unweigerlich im Teenageralter versterben. Also das sind ganz wichtige Probleme, die uns auch tief im Bauch dann irgendwann beschäftigen. Das frustrierende Problem. Kleine Frühgeborene haben einen extrem, wir sagen auf Schweizerdeutsch, herzigen Aspekt. Wir denken, das ist ganz schön, aber eigentlich ist es ein ganz mühsames und schreckliches Problem. Das ist ein Neugeborenes aus der 27. Schwangerschaftswoche. Es war etwa 780 Gramm und es hat sich problemlos adaptiert. Es musste nicht einmal intubiert werden, weil der Geburtshelfer so gut war und rechtzeitig eine Lungenreifungsinduktion gemacht haben. Wir waren extrem stolz, dass wir auch ohne allzu große hämodynamischen Support durchgekommen sind. Und wir haben im Alter von etwa 7 Tagen den Eltern schon gesagt, es geht gut, es hat auch keine Hirnblutung. Und eigentlich haben die Eltern schon ganz relaxed zurückgelehnt und gedacht, es geht gut. Am 8. Tag ist es dann so weit gekommen, dass das Abdomen sich aufgebläht hat. Das Kind hat eine Diarrhoe bekommen, die war blutig. Es hat vermehrt Magenreste bekommen. Der Magenrest war grün und wir haben dann die Diagnose einen nekrotisierten Enterokolitis gestellt. Und das ist nun das Pendant, das Sie auch kennen. Das ist diese nicht obstruktive intestinale Infarzierung. Die Inzidenz, das ist 1-5% aller auf einer neonatalen Intensivstation aufgenommenen Patienten. Es sind die meisten sind frühgeboren, also zwischen 62-94% sind frühgeboren. Je jünger, je höher die Inzidenz, aber sie finden genau dasselbe Krankheitsbild auch bei Terminen und sie finden es auch bei Herzpatienten. Dann sehe ich auch an. Der Krankheitsbeginn ist vom 3. bis zum 10. Lebenstag. Ausnahmen sind möglich und das längste, das ich gesehen habe, sind etwa 3 Monate. Also es gibt es lange. Das ist das, was uns frustriert. Die Ursachen sind multifaktoriell. Wir wissen ein paar Voraussetzungen. Also es ist eine gastrointestinale Ischämie. Das wissen wir. Wir wissen, dass diese Patienten hämodynamisch sehr instabil sind. Wir wissen nicht ganz genau, ist es nun Perfusion oder ist es Stauung. Genau das, was wir in der Vorher schon einmal gesprochen haben. Alle diese Kinder müssen enteral ernährt sein. Also es braucht irgendeine bakterielle Besiedlung. Wenn die Patienten nicht enteral ernährt werden, dann erscheint das praktisch nie. Es gibt andere Probleme, wieso wir eben trotzdem die Kinder enteral ernähren wollen. Und das ist in der Neonatologie ein Dogma. Wir beginnen jetzt bei all diesen Patienten relativ früh mit einer enteralen Ernährung. Also da sind wir nicht anders, das Sie. Gut. Das Entscheidende in der gastrointestinalen Ischämie ist die hämodynamische Umverteilung. Wir haben das schon auch miteinander schon einmal oder zwei, dreimal gehört. Was für uns ganz besonders ist, diese kleinen Frühgeborenen haben eine fehlende Autoregulation. Das geht für sie ganz schwierig. Es spielen auch Infektionen eine Rolle. Wir finden epidemisches Auftreten und es gibt tatsächlich gewisse Kliniken, die haben mehr und gewisse Kliniken haben viel, viel weniger. Nekrotisierende Enterokolitis, das hängt direkt auch mit der typischen Keimbesiedlung zusammen. So sieht das dann aus. Das ist nun dieses Röntgenbild. Es ist aufgeblähte, zum Teil mit Luft gefüllten Darmschlingen. Sie sehen verdickte Darmwände hier und Sie sehen in den Darmwänden typische Lufteinschlüsse hier und hier. Wir versuchen bei diesen Patienten natürlich rechtzeitig zu intervenieren, bevor es zur Perforation kommt. Es gibt manchmal hier noch biliäre Gaseinschlüsse, das finden wir nicht. Und das ist nun der Operationssitus. Sie sehen hier die Darmschlingen, die sind massiv aufgebläht. Wenn sie so aufgebläht sind wie hier, sehen sie nicht einmal mehr schwarz aus, sondern sie sind dann so pergamentartig. Hier unten, das sieht man jetzt heute nicht so gut. Bei diesem Bild sehen Sie die zum Teil nekrotischen schwarzen Areale und hier unten noch ein paar Anteile, die gut überleben. Was machen wir an der Therapie? Das Erste, was wir tun, ist, wir machen eine Nahrungskarenz. Wir unterstützen die Hämodynamik, also wir machen Basic Intensive Care. Wir geben unseren Patienten Antibiotika, weil in dieser Situation kommt es immer zu einer Translokation und einer systemischen Sepsis. Und wir wollen möglichst lange den Chirurgen nicht involvieren, aber wir müssen ihn rechtzeitig hin. Und das ist die ganz große Schwierigkeit, wann involvieren wir den Chirurgen, wann operiert er. Es gibt 2 Vorgehen, das eine ist die minimalinvasive, das heißt wir entlasten mit einer Enterostomie. Das ist etwas ganz Ähnliches wahrscheinlich, was Sie machen mit dem Abdominal Compartment Syndrom und wir leiten aber den Stuhl nach außen, um möglichst die Areale, die nekrotisch sind, zu entlasten. Und das Maximale, das machen unsere Chirurgen nicht so selten, sie operieren und sie resezieren die Nekrose. Das ist aber ein großes Problem, weil diese Kinder sind extrem hämodynamisch unstabil und wenn wir zu aggressiv sind, verlieren wir sie auf dem Tisch. Man muss aber wissen, dass selbst bei guter Betreuung die Mortalität bei ca. 30% liegt. Und die Schwierigkeit, die wir haben, und das ist jetzt wieder die typische pädiatrische, neonatologische Problem, wir müssen das rechtzeitig erkennen. Und wie erkennen wir das frühzeitig? Dann kommen wir zum nächsten Problem. Wir müssen einfach zur Auflockerung wieder am Bild, so sehen die Patienten dann bei uns auf. Also Sie wissen, wir als Pädiater haben ein extremes Problem mit dem Selbstbewusstsein, weil unsere Kinder so viel kleiner sind und wir immer denken, sie mit ihren richtigen Patienten, einfach, dass sie das realisieren. Wir intubieren unsere Patienten auch, sie sind nasal intubiert meistens, sie haben auch Arterien, bei diesen kleinen Frühgeborenen schaffen wir es meistens auch Radialarterien einzulegen. Sie haben hier auch einen Subclavia oder Jugularis Katheter und was wir immer wieder versuchen, ist eben zu verhindern, dass die Patienten so ödematös und aufgequollen sind und sie möglichst schnell extubieren zu können. Was ist unser ungelöstes Problem? Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Wie erkennen wir diese Umverteilung rechtzeitig? Über das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch wieder gesprochen. Auch wir bei unseren Patienten erkennen den Schock schlecht, oder wir erkennen schlecht. Wir erkennen meistens erst, also die Blutumverteilung noch schlechter. Wir haben die intestinale Unterversorgung nie richtig monitorisieren können, den lokalen Gewebeschaden schon gar nicht. Und die bakterielle Translokation und die den Entzündungspathway, dort merken wir dann erst, wenn das systemische Problem auftaucht. Also haben wir versucht, das irgendwie etwas spezieller zu machen oder etwas genauer anzuschauen. Auch das Bild haben wir in dieser Form schon gesehen, das erspare ich Ihnen jetzt. Und wir haben uns überlegt, wie können wir diese beginnende Blutflussumverteilung rechtzeitig erkennen. Was können wir dagegen tun? Wir sind verschiedene Modelle durchgegangen. Wir haben uns überlegt, was kann man tun. Man kann die Doppler-Blutflussmessung auch mit, einerseits man kann die Mesenterialgefäße anschauen. Wir können das mit unserem Ultraschall. Ultraschall-Eintiefe bei der Pädiatrie ist viel, viel besser. Also wir können unsere Mesenterialgefäße anschauen. Wir schauen das auch an. Wir können Laserdopplermessungen machen. Stefan Jakob hat uns das gezeigt. Das geht bei uns in der Pädiatrie nicht so gut, weil die Sonden zu groß sind. Und wenn wir das hineintun, ist das ungünstig. Wir haben aber etwas anderes. Wir haben die Spektroskopie. Einerseits regional, aber auch global. Und hier sind wir in der Pädiatrie, in der Neonatologie schon ziemlich voraus. Wir forschen seit ca. 20 Jahren mit der Nahinfrarotspektroskopie. Wir haben das vor allem gebraucht, initial für die Hirnoxygenierung oder für den Hämoglobinkonzentration und die Änderung der Hämoglobinkonzentration im Hirn anzuschauen. Die Technik, ich weiß nicht, ob ich allzu fest darauf eingehe, es gibt ein paar Spezialisten hier im Saal. Es ist die Gewebeoxygenierungsmessung mittels der Infrarotspektroskopie. Wir messen etwa im 700 bis 1000 Nanometer Bereich, je nachdem welches Gerät wir anschauen. Wir versuchen zu messen im Bereich des Absorptionsspektrums von Hämoglobin und im Speziellen von Oxyhämoglobin und von Desoxyhämoglobin. Und wenn wir nun in diesem Partis die Absorption messen können, können wir nach dem modifizierten Berlin-Berschen Gesetz die Änderung der Konzentration messen. Wenn man das jetzt etwas einfacher noch macht, wenn man an verschiedenen Distanzen zwischen dem Sensor, zwischen dem Emitter einen Sensor einlegt, kann man diesen Slope bestimmen. Also das ist ein Faktor, der abhängig ist dann direkt von der Absorption. Und wenn man aus diesen Hämoglobinkonzentrationen das Verhältnis ausrechnet, kann man eine genannte Gewebesättigung berechnen. Das ist etwas kompliziert, was ich Ihnen das erklärt habe, aber das ist ein Wert, den man einigermaßen ganz gut anschauen kann. Es gibt verschiedene Geräte, die das tun. Wir haben das etwa mit vier verschiedenen Generationen von Geräten gemacht. Es ist einfach immer ein Wissenschaftstool geblieben. Heute gibt es den sogenannten Invos 5100, den Sie verschiedene von Ihnen gesehen haben. Der kann das viel einfacher. Wir haben das an Forschungsgeräten gemacht, das war wesentlich komplizierter. Was bedeutet nun diese Gewebesättigung? Das sind einfach Annahmen. Das sind Annahmen an gesunden Geweben. Wenn wir anschauen, wir messen ja eigentlich das Hämoglobin und die Hämoglobinkonzentrationen. Wir können unterscheiden zwischen oxygenierten und deoxygenierten Hämoglobin. Und wenn wir nun anschauen, wo sind ungefähr unsere Volumenwerte, können wir sagen, etwa an gesunden Gewebe, das ist vor allem am Hirn angeschaut, sind etwa 75%. Sie ist innerhalb der Venulen und deshalb denken wir jetzt etwas salopp. Das repräsentiert im Wesentlichen den venösen Anteil. Ich weiß, das ist nicht ganz genau richtig und je nachdem, wie viel nämlich der Patient dann seine arterielle Zirkulation auf und zu tut, dementsprechend wird sich das verändern. Aber das wollen wir ja anschauen. Wie haben wir das gemacht bei unseren Patienten? Wir haben gesagt, müssen wir zuerst einmal finden, gibt es Veränderungen, wenn wir die Kinder ernähren? Das ist unsere erste Versuchsanordnung oder eben unser erstes Studienprotokoll. Das ist ein Neugeborenes, es ist am Termin geboren, ist etwa 14 Tage alt. Wir haben hier einen Sensor über den Kopf genommen, das ist das, was wir uns normalerweise gewohnt sind. Wir haben einen Sensor hier über die Leber gelegt. Die Leber beim Neugeborenen kommt etwa 3 bis 4 cm unterhalb des Rippenbogens heraus. Deshalb liegt sie hier ganz nahe an der Oberfläche. Und wir haben uns vorgestellt, wenn wir dort die Oxygenierung messen, dann können wir etwas über die Splanknikus-Perfusion aussagen. Wir haben diese Messung gemacht. Sie sehen hier oben die Messung der Gewebesättigungs- und hier unten die Zeit. Hier ist der Beginn der Ernährung. Und Sie sehen, mit dem Beginn der Ernährung nimmt über der Leber die Gewebesättigung zu. Die Gewebesättigung bleibt erhöht bis etwa 10 Minuten nach Beginn der Ernährung und wird sich dann die Gewebesättigung über der Leber gemessen mit dem zentralvenösen Sättigung. Und Sie sehen hier, wenn wir das einfach bei gesunden Patienten messen, wir finden eine Korrelation, die relativ gut ist und es korreliert relativ schön. Sie haben aber große interindividuelle Differenzen. Und das ist eines unserer Probleme mit dieser Messung. Die interindividuellen Differenzen sind groß. Wir waren dann nachher nicht zufrieden mit unserem Resultat und haben gesagt, ja, wir wollen doch wissen, wie sieht das aus, wenn wir das in der Leber messen. Und wir haben bei Patienten, denen wir Herzkatheteroperationen gemacht haben, einen Katheter über die Lebervene hineingeschoben. Das haben wir gemacht, gerade beim Rückzug aus der rechten Vorhof. Und haben gleichzeitig hier gemessen, wie sieht die Gewebesättigung. Wir waren total frustriert, hier komme ich wieder zum frustrierten Problem zurück, das hat überhaupt nicht korreliert mit der Lebervenensättigung. Es hat aber wiederum korreliert mit der zentralvenösen Sättigung. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir in das Modell gehen des Schocks und wir schauen an, wie sieht das aus bei Patienten, die einen hämodynamischen Schock haben. Das ist natürlich nicht ethisch zulässig, dass wir nun diese Kinder im hämodynamischen Schock untersuchen, weil wir müssen irgendeinen Goldstandard haben. Deshalb haben wir die Operation gewählt. Wir haben das kraniofaziale chirurgische Operationen gewählt, wenn die Kinder ihr Blutvolumen 2 bis 3 Mal ausgetauscht bekommen. Und haben angeschaut, wie sieht die Korrelation mit der zentralvenösen Sättigung und wie sieht das mit dem mukosalen pH im Darm aus und haben die Korrelationen angeschaut und wir haben wiederum gesehen, es ist vor allem die zentralvenöse Sättigung, mit der es korreliert etwas weniger mit dem gastrischen pH. Diese Arbeit hat Markus Weiß, der mittlerweile Chefarzt der Anästhesie in unserem Kinderspital ist, mit mir zusammen gemacht. Auch hier waren wir noch nicht ganz glücklich und haben gesagt, ja, wir wollen ja vor allem sehen, wie sind die Änderungen. Also die interindividuellen Differenzen sind so groß, dass uns das nicht hilft. Aber wir wollen sehen, können wir Veränderungen am Patienten rechtzeitig erfassen und haben dann angeschaut, wie sind die prozentualen Veränderungen. Und wenn wir das anschauen, dann können wir die prozentualen Veränderungen der zentralvenösen Sättigung und der Gewebeoxygenierung mit einer relativ guten Korrelation zeigen. Aber es korreliert überhaupt nicht mit dem PAI, also der Tonometrie. Wir können aus diesem Grund sagen, das ist eine Möglichkeit, es ist ein besserer Trend als die Tonometrie, aber es ist ganz sicher nicht ein perfekter Trend. Aber wir können damit doch etwas frühzeitig unsere Patienten erkennen. Nun, kommen wir zu den Dingen, die gar kein Problem für Sie sind. Und das sind offenbar Ihre Probleme. Wir kennen keine blutenden Okus, das haben wir praktisch nicht. Wir haben keine Alkoholiker mit blutenden Esophagusvaritzen. Wir haben keine Patienten mit einer Divertikulitis. Wir haben keine Karzinome, wir haben weder im Darm noch Leber finden wir irgendwelche malignen, also selten malignen Erkrankungen. Wir haben kaum Fisteln, wir haben keine Abszesse. Und für uns auch kein Problem, das habe ich mit großer Freude gesehen, ist die Dopamin in Nierendosis, das brauchen wir einfach nicht. Was sind nun unsere Probleme? Wir haben Darmpassagestörungen, Reflux, Strikturen, rezidivierende Neck, Short Bowel Syndrom, Malabsorptionen. Das sind unsere Probleme. Aber was sind die realen Probleme? Das sind die Probleme, die wahrscheinlich nicht nur uns in Mitteleuropa beschäftigen, aber leider auch. Und das habe ich in einem Beispiel mitgebracht, das ist vor allem der hypovoläme Schock, die Exsikkose, Durchfall, Erbrechen, inadäquate Rehydrierung und vergehende Gewichtszunahme. Zum Abschluss stelle ich Ihnen Marcel vor. Marcel ist ein 2-8-12-jähriger Knabe. Er hat sich vor etwa 3-4 Jahren bei uns am Notfall vorgestellt, beziehungsweise die Mutter ist mit ihm gekommen. Er hat 3 Tage Durchfall und Erbrechen gehabt und hat nicht mehr so richtig zugenommen. Er hat abgenommen, hat nicht mehr so richtig Nahrung und vor allem Flüssigkeit aufgenommen. Wenn Sie Marcel so anschauen, sehen Sie zwar einen leidenden Knaben, er hat sich aber noch kooperativ gezeigt, war vielleicht etwas müde, etwas schläfrig. Sein Blutdruck, seine Herzfrequenz waren normal und die Mutter konnte nicht sagen, ob er noch Urin löst oder nicht. Eigentlich wollte der Kollege auf der Notfallstation den Patienten nach Hause lassen. Das würden Sie wahrscheinlich nicht tun. Das ist Marcel 12 Stunden später, nachdem wir ihn aufgefüllt haben. Er war nicht sehr zufrieden, er hat sich nicht ganz positiv über unsere Behandlung geäußert, er war viel schwieriger zu handeln und als er nach Hause gegangen ist, 12 Stunden später, hat er sich nicht bei mir bedankt. Aber einfach so das festzustellen, das sind die wirklichen Probleme und das ist, wo Sie eingreifen müssen. Er hat mir nicht gedankt, aber ich bedanke mich bei Ihnen erstens für die Aufmerksamkeit und zweitens nochmal für die Einladung. Herzlichen Dank.